Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Bevor Sie im Podcast erfahren, was aus Hamburg wird, sagen wir Ihnen erstmal, was aus dem Alten Wall wird, Hamburgs schönstem Flanierboulevard. Das Quartier Alter Wall, Hamburgs Treffpunkt für alle, die Fine Shopping, Fine Dining, Fine Arts lieben, ist in seiner Vollendung und wird noch spannender. Freuen Sie sich auf noch mehr Entertainment, Gastro- und Shopping-Highlights, auf moderne Wohnungen, flexible Büroflächen und das trendige Boutique-Hotel The Hoxton. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören.
Auch wenn sozusagen es im Kern Fußballstadion ist, müssen sich andere zusätzliche Funktionen wie Hotels, Gastro, andere Entertainment-Faktoren da noch mit integrieren lassen. Insofern werden Stadien ja auch immer weitergebaut. Grundsätzlich halten Stadien sehr lange, nicht? Wenn wir mal das jetzige HSV-Stadion nicht als Neubau, sondern als Umbau nehmen, da hat es seit 1953 Bestand, als eben das alte Volksparkstadion gebaut wurde.
Was wird aus Hamburg?
Der Podcast zur Stadtentwicklung.
Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcastes. Wir reden heute mit einem Experten über das Thema, das Hamburg seit einigen Tagen bewegt, nämlich die Idee, ein neues Stadion zu bauen. Und bei mir ist ein Stadionexperte, Architekturpublizist, Professor für Kommunikation und Medien an der Quadriga Hochschule in Berlin. Er ist gebürtiger Hamburger und auch das noch HSV-Fan. Bei mir ist Alexander Gutzmer. Herr Gutzmer, schön, dass Sie da sind.
Ja, schön, dass ich daran nach.
Ja, als gebürtiger Hamburger bin ich einfach mal ganz selbstbewusst und hoffe, Sie wissen, womit es hier losgeht, nämlich mit den 5 Fragen, die alle Gäste in meinem Podcast bekommen. Und Sie müssen uns verraten, was denn Ihre Lieblingsstadt ist.
Meine Lieblingsstadt? Ich bin ja gebürtiger Hamburger, das sagte Sie, aufgewachsen allerdings in Hannover. Die beiden Städte mag ich, würde mich aber doch für eine andere Stadt entscheiden, nämlich für Mexico City.
Mexico City, da haben Sie auch studiert, glaube ich, ne, oder gearbeitet?
Nee, wir haben aber eine Weile in Mexiko gelebt, meine Familie und ich, haben es sehr, sehr schätzen gelernt. Es ist eine fantastische Stadt, vital, dynamisch, kosmopolitisch, hat tolle Architektur und natürlich sehr, sehr gutes Essen. Und hat auch eines der wichtigsten Architekturfestivals. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal nach Mexico City zu fahren.
Ihr Lieblingsstadtteil sollte in Hamburg liegen. Welcher ist das?
Den nehme ich, das ist der Stadtteil, in dem ich in Hamburg auch gewohnt habe, das Schanzenviertel. Ich habe mich da unfassbar wohlgefühlt, heterogenes Viertel, natürlich ein roughes Viertel, aber auch ein Viertel, was eine unglaubliche Lebensart und auch eine Lässigkeit hat. Ich lebe jetzt da in der Nähe von München und das Schanzenviertel ist einfach um einiges lässiger als vergleichbare Stadtteile in München.
Ihr Lieblingsgebäude?
Mein Lieblingsgebäude in Hamburg? Ich habe einige, aber ich würde das Arne-Jacobsen-Haus in der City Nord nehmen. Ich habe ein unglaubliches Faible für diese Spät-60er modernistische Architektur. Das hat eine Coolness, das hat einen Optimismus, das hat eine Souveränität. Ich mochte es immer sehr.
Ihr Lieblingsplatz, Ihr Lieblingsort in der Hansestadt?
Mein Lieblingsort ist die Tower Bar. Über den Dächern des Hafens sozusagen. Ich mochte die... Ist ja eine etwas seltsame Architektur, so ein bisschen 80er-Jahre-Architektur, aber diese Kombination aus dieser etwas fast sperrigen Architektur und dem Rundumblick über den Hafen fand ich immer ganz, ganz toll. Da gehe ich mit Gästen auch immer sehr, sehr gerne hin.
Und ein Haus dürfen Sie abreißen?
Die Abrissbirne. Man reißt heute ja keine Gebäude.
Ach, jetzt kommen Sie nicht.
So.
Dass die meisten sagen dann ja eine Straße und so. Nein. Ich würde eine Zeitmaschine vorschlagen, eine Zeitmaschine, die sozusagen einfach den Bau und den Abriss als alten Gebäudes rückgängig macht und da würde ich das neue Deutschstadthaus nehmen. Ich verstehe die Architektur des neuen Gebäudes, finde aber, dass einfach im Neubau und im Abriss viel, viel Aura des Ursprungsgebäudes verloren gegangen ist. Es ist halt nur noch ein Zitat eines alten Gebäudes, deswegen bin ich da kein großer Fan von.
Ja, da hört man heraus, Herr Gutzmer, Ihre Architekturvergangenheit. Wir wollen ja heute vor allen Dingen über Stadien sprechen. Und da frage ich natürlich mich ganz spontan, wann waren Sie das erste Mal im Fußballstadion?
Das war, glaube ich, das dürfte wirklich das Volksparkstadion gewesen sein. Muss irgendwann in den frühen 80ern gewesen sein, im alten Volksparkstadion.
In der Betonschüssel.
In der Betonschüssel, sehr zugig, es hat gefühlt immer geregnet. Die Stimmung war immer mies, aber gut, man sucht sich sein linkes Club ja auch nicht aus.
Sie haben ja gleich zwei Bücher, wenn ich da richtig informiert bin, über Stadien geschrieben, über die Bundesliga-Kathedralen, noch relativ frisch, und über Fußball-Wunderbauten, die schönsten Stadien und ihre Geschichten. Haben Sie eigentlich so ein Lieblingsstadion?
Ich habe ein paar Lieblingsstadien. Craven Cottage beispielsweise in London. Kleines Stadion, Kleinod, Fulham. Um das Gebäude der Besitzerin herumgebaut. Ganz, ganz fantastisches Stadion. Hat sehr viel Charisma, sehr viel Aura. Aber das neue Volksparkstadion ist das Stadion, was mich emotional am meisten bewegt, sozusagen.
Dann ist ja die Frage, wie schätzen Sie denn so das Millerntor-Stadion dann ein? Als ASV-Fan. Jetzt rein, Sie haben ja auch in dem Buch drüber geschrieben. Da mussten Sie ja.
Ja, ist eine fiese Frage. Ist ein okay Stadion, aber rührt mich emotional nicht besonders, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin.
Und die Arena am Volkspark rührt Sie emotional?
Total, natürlich. Was ich, ein Wort noch, ein lobendes Wort zum Millerntor. Was natürlich toll ist, Stadion im Stadtteil. Stadion, wo sozusagen der Stadionbesuch mit dem Besuch des Stadtteils etc. einhergeht. Das ist schon gut. Das ist schon besser als der lange Marsch, den wir was vorher mal durchmachen müssen.
Die Pauli-Fans haben ja früher gerne dazu das Stadion an der Müllverbrennungsanlage gesagt. Das liegt ja wirklich weit raus. Also da kann man den Tag immer frei nehmen, wenn man ins Stadion möchte.
Das ist richtig. Man könnte auch sagen, der Stadionbesuch beginnt schon mit dem Aussteigen aus der S-Bahn. Da geht man durch diesen seltsamen Tunnel durch. Dann kommt eben der lange Marsch. Und das Schöne ist ja, im Übrigen auch architektonisch, dass man sieht das Stadion am Anfang gar nicht. Dann sieht man erst ein bisschen was vom Dach. Dann sieht man sukzessive ein bisschen mehr. Und irgendwann, wenn man dann davor steht, dann macht Boom und man sieht das ganze Stadion. Das ist ein gutes Erlebnis. Das mag ich eigentlich ganz gerne. Das ist ein Nachteil.
Was macht denn eigentlich ein richtig gutes Stadion aus? Sie haben gerade schon gesagt, also das Erlebnis hinzugehen zum Stadion und plötzlich ist es da, spielt damit rein.
Das spielt mit Sicherheit damit rein. Genau sozusagen das Umfeld. Bei einem Stadion selber, da sagen wir natürlich, wir wollen ein dichtes Stadion, wir wollen eine gewisse Enge, nicht? Wir mögen diese alten ausladenden Leichtathletik-Multifunktionsarenen nicht, wo man gefühlt 300 Meter vom Platz weg ist und die Spieler gar nicht unterscheiden kann. Akustik ist spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle, die man auch durchaus architektonisch besser oder schlechter machen kann. Hängt natürlich dann auch an den Fans. Und da ist natürlich auch die Geschichte eines Stadions wichtig. Das ist immer das Problem von Neubauten. Die haben halt keine Aura, weil sie keine Geschichte haben. Die Geschichte, jedes sozusagen Fußballerlebnis lädt so ein Stadion ja zusätzlich auf. Na gut, und dann geht es natürlich auch um die Architektur, um die Form. Und da muss man, das muss ich jetzt leider sagen, schon sagen, dass beispielsweise die Allianz Arena von dem Architekten Herzog de Meuron einfach ein sehr, 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 sehr ikonisches, sehr, sehr schönes Stadion ist. Das spielt schon auch eine Rolle.
Da sind wir gleich bei dem Thema Neubau, weil seitdem Ende Mai verkündet worden ist, dass Hamburg sich um Olympische Sommerspiele bewerben möchte, ist klar, damit gibt es auch ein neues Stadion im Volkspark. Da stellt sich bei mir die Frage, Sie sagen schon, eigentlich braucht ein Stadion auch eine gewisse Geschichte. Hätte ein Neubau im Volkspark diese Geschichte? Der Ort wäre der gleiche oder fast der gleiche, wenn es auf dem Parkplatz Rot errichtet würde.
Ja, aber der Parkplatzort ist es natürlich nicht, sondern am Ende liegt die Geschichte schon im Gebäude selber. Und da würde ich sagen, das hat ein Neubau logischerweise nicht. Also das gibt man auf. Die ganzen Erlebnisse, jetzt auch der Platzsturm, dann Aufstieg, die wir mit dem Stadion hatten, die hätten wir mit einem Neubau eben nicht. Das ist definitiv ein Nachteil.
Wobei ein Neubau, Sie haben gerade den Bau von Herzog de Meuron erwähnt, die Allianz Arena, ja auch zeigt, es kann funktionieren.
Es kann funktionieren, wobei es auch in München immer noch Leute gibt, die dem alten Gebäude nachtrauern. Man muss dazu sagen, das alte Olympiastadion ist architektonisch toll als Fußballstadion. Miserabel, sehr, sehr flach, sehr, sehr weitläufig. Man hat immer den Eindruck, man ist eigentlich gar nicht in einem Stadion, sondern in einer Ebene mit einem leichten Loch in der Mitte sozusagen. Also die Fußballerlebnisse im alten Olympiastadion waren als Fußballerlebnisse nie so toll. Deswegen haben sich die Münchner an den Neubau gewöhnt. Am HSV ein gutes Stadion. Das jetzige Stadion funktioniert super. Da haben wir tolle Fußballfeste erlebt, werden weit tolle Fußballfeste feiern. Als all das würde man aufgeben. Das ist schon ein Nachteil, muss man echt sagen.
Wenn Sie jetzt mal Ihre HSV-Brille absetzen, wo würde denn dann die Arena im Volkspark sich einsortieren? Unter den Top Ten in Deutschland auf jeden Fall, aber sicher nicht weltweit, oder?
Nee, in meinem ersten Fußballbuch, das Sie ja erwähnt haben, wo wir uns mit Stadien weltweit beschäftigt haben, haben wir nicht versucht, objektiv, haben wir mit der Fußballfachzeitschrift Elf Freunde zusammen gemacht. Da haben wir uns ja wirklich mit weltweiten Stadien beschäftigt. Und ich habe da sogar in meinen journalistischen Finger gebissen und habe das HSV-Stadion gar nicht integriert. Also ist wahrscheinlich eines der 30 besten Stadien der Welt, aber in den Top 10 würde ich es jetzt mal nicht verorten. Insgesamt haben wir in Deutschland super Stadien seit der WM 2006. Da sind wir Fußball, anders als im Fußball, sind wir da, glaube ich, wahrscheinlich das Land mit insgesamt den besten Stadien der Welt. Aber in Deutschland, ich glaube, was haben wir in das Buch reingenommen? Allianz Arena natürlich, Dortmund, Schalke und das Olympiastadion. Mal die deutschen Stadien in dem internationalen Buch.
Was haben Sie eigentlich gedacht, als Sie das hörten an dem Samstag, irgendwie nach Himmelfahrt, dass Hamburg sich bewerben und ein neues Stadion bauen will? Haben Sie gesagt, super, finde ich toll oder hä, was soll das denn?
Ich finde, also eine Olympia-Bewerbung finde ich super. Das war ja, man hatte ja in den letzten Jahren so ein bisschen den Eindruck, dass die europäischen Nationen gar keine Lust mehr auf Olympia haben. Dann gab es die Olympischen Spiele in Paris, die wirklich gezeigt haben, man kann Olympia auch anders feiern, als wirklich, das waren ja so die Spiele der Nachhaltigkeit mit viel auch Integration in die Stadt. Das mochte ich alles sehr gerne. Das finde ich auch Abok toll. Insofern finde ich die Olympia-Bewerbung, das ist eine super Idee, die Frage ist bloß. Und wenn es dazu ein neues Leichtathletikstadion braucht, mag das auch sein. Die Frage ist bloß, muss der HSV dieses Stadion hinterher übernehmen? Daher würde ich ein Fragezeichen dahinter machen. Gibt es da nicht auch einen anderen Weg? Gibt es nicht den Weg dann doch, unser jetziges Stadion aus- und umzubauen?
Dazu will ich nochmal kommen, nach der Frage der Nutzung. Sie haben eben selber ja schon die Allianz Arena, auch die Signal Iduna Arena und das Olympiastadion angesprochen. Selbst wenn wir jetzt die größere Variante, es ist ja die Rede von 60.000 bis 70.000 Zuschauern, wählen würden, wäre das trotzdem nicht unter den Top 3 Stadien. Ist das nicht ganz schön klein gedacht?
Das glaube ich tatsächlich. Ich glaube, dass wir die Strahlkraft von Fußballclubs nochmal neu entdecken gerade. Das ist sehr interessant. Also der HSV hat zweite Liga gespielt 7 Jahre und trotzdem ist sozusagen, haben wir mehr Fans gewonnen. Die Fanintensität hat auch zugenommen. Das heißt, ich glaube tatsächlich, ich will jetzt im Grunde genommen, da ich sozusagen da nicht so der Insider bin, nicht mehr Zahlen umwerfen, aber ich glaube, dass wir signifikant mehr Fans und mehr Zuschauer ins Stadion kriegen könnten in Hamburg. Also um doch mal ein paar Zahlen zu nennen, 80.000, 90.000 sind sicherlich vom Fanpotenzial her absolut möglich.
Und so groß kann man ja auch Stadien, das zeigt ja Dortmund, planen.
Dann irgendwie, absolut, absolut. Das größte Stadion der Welt ist, glaube ich, in Indien und das hat so 130.000. Das sind natürlich dann Stadien, da ist keine Atmosphäre, da haben sie den Eindruck, das ist ein Massenaufmarschplatz. Aber so alles unterhalb von 100.000 scheint irgendwie schon zu gehen. Irgendwann, glaube ich, ist es einfach schwierig, eine architektonische Hülle zu bauen, die noch auch akustisch eine Kohärenz stiftet, wo man noch die Erinnerung hat, wir sind im selben Gebäude. Aber ich glaube, bis 100.000 dürfte das gehen.
Was ich ganz interessant finde, ich habe auch mal ein bisschen so in den Foren geguckt, da gibt es auch Kritik an der Idee, das neue Stadion als Leichtathletikstadion zu konzipieren, was dann ja wahrscheinlich eher ein Oval wäre, während ja eigentlich die richtig tollen Stadien, die also auch als Hexenkessel gefeiert sind, eher rund sind. Ist das eine Gefahr, die Sie befürchten bei dieser Idee?
Absolut. Die Umbauten von Leichtathletik-Arenen gehen immer zu Last. Innen gehen sie zu Lasten der sozusagen, genau dem, von dem, was Sie gesagt haben, nicht? Diesem quadratischen, ganz nah am Spielfeld dran sein, weil es eben Ovale sind und von außen läuft bei halt Gefahr, dass es irgendwie so eine Art von architektonischer Kompromiss wird. Und das darf es nicht werden. Also der HSV braucht schon ein Stadion, was nicht aussieht wie eine Multifunktionsarena, sondern wie im Kern eine Fußballarena. Das Stadion des HSV sozusagen.
Mhm. Das könnte natürlich dann, wenn es ein Olympiastadion wird, erstmal weniger HSV und mehr Olympiastadion sein.
Und das ist das Frühe. Es gibt ja das Beispiel, was oft genannt wird, West Ham. Ja, West Ham United übernimmt das alte Olympiastadion. Nur die sind eben auch in der Situation, vorher kein gutes Stadion gehabt zu haben. Das alte Stadion von West Ham war, glaube ich, sowieso schon dem Abbruch preisgegeben. Das war kein charismatisches Stadion. Deswegen konnten die, ohne sehr viel räumliche Identität zu verlieren, sozusagen in dieses umgebaute Olympiastadion einziehen. Und die Situation stellt sich eben beim HSV anders dar.
Interessant ist das Argument, dass es heißt, die Modernisierung des Volksparkstadions sei auf jeden Fall teurer als ein Neubau. Ist das wirklich so oder ist das eher ein Totschlagargument?
Das ist schwer zu beurteilen. Das kann schon sein. Ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es wirklich sehr, sehr teuer ist. Je umfänglicher der Umbau, desto teurer natürlich. Man hat ja schon an dem Stadion gewerkelt, seit es gebaut wurde. Das ist echt bei jedem Stadion so. Also ich will nicht ausschließen, dass das sehr, sehr teuer ist, irgendwann sein Stadion umzubauen. Nur man investiert damit ja auch in etwas. Nicht? Man investiert in die eigene Marke, in den Ort, den heiligen Ort der eigenen Marke. Insofern wäre meine These eher, selbst wenn es teurer ist, wäre es vermutlich ein Investment, das sich lohnen würde.
Ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich Sie vorhin nach dem Abrissgebäude fragte. Das ist nämlich drollig. Sie sagten schon völlig zu Recht, man reißt ja eigentlich nicht mehr ab. Das Stadion scheint aber zum Abriss freigegeben.
Das scheint eine Option zu sein. So heißt es ja immer in der Berichterstattung, dass der Abriss eine Option ist. Wäre ja auch seltsam, wenn zwei Stadien ähnlicher Größe so nah beieinander stünden. Also genau, da ist es auch aus ökologischen Gründen eigentlich nicht wirklich modern gedacht.
Aber architektonisch gedacht, man wird wahrscheinlich ein paar tausend Plätze noch reinbekommen können in das bestehende Volksparkstadion. Man wird daraus aber wohl kaum ein richtiges Olympiastadion machen können.
Das ist so. Das ist wahrscheinlich so. Es gibt ja jetzt Pläne, von 57 auf 60.000 zu kommen. Irgendwo da wäre dann wahrscheinlich tatsächlich bedauernswerterweise die Grenze. Wobei, so wichtig haben wir ja auch noch keinen architektonischen Wettbewerb durchgeführt, der das mal durchdenkt. Also vielleicht sollte man das erstmal machen sozusagen und nicht einfach den Weg des geringsten Widerstandes gehen. Es könnte ja aus HSV-Sicht sein, wenn die Stadt sagt, wir bauen sowieso dieses Leichtathletikstadion, wollt ihr das hinterher haben? Dann könnte der Weg des geringsten Widerstandes sein, zu sagen, ja, okay, alles klar. Die Alternative wäre zumindest doch nochmal über den Ausbau des eigenen Stadions grundlegender nachzudenken, vielleicht auch tatsächlich mit einem Architekturwettbewerb.
Wie lange hält eigentlich ein Stadion? Also für mich ist das ja immer noch relativ neu, auch wenn es ja quasi auch nur damals umgebaut wurde. Ich habe immer, als ich das erste Mal im Stadion gedacht, wird das eigentlich nochmal fertig, bis ich gemerkt habe, das soll so bleiben, dieses Rohbau-Charisma. Aber wie lange kann ein Stadion eigentlich halten? Weil das ist ja jetzt nicht eine so aufwendige Immobilie eigentlich.
Das ist, glaube ich, schon nicht unaufwendig. Die Funktionen ändern sich ja auch. Die Erwartungen an so ein Stadion ändern sich. Die Erwartungen an den Servicebereich ändern sich. Momentan gibt es ja die Tendenz auch zu sagen, auch wenn sozusagen es im Kern ein Fußballstadion ist, müssen sich andere zusätzliche Funktionen wie Hotels, Gastro, andere Entertainment-Faktoren da noch mit integrieren lassen. Insofern werden Stadien ja auch immer weitergebaut. Grundsätzlich halten Stadien sehr lange nichts. Wenn wir mal das jetzige HSV-Stadion nicht als Neubau, sondern als Umbau nehmen, da hat es seit 1953 bestanden, als eben das alte Volksparkstadion gebaut wurde. Berlin, Nürnberg, Stadien, die sozusagen im Laufe der Jahrzehnte immer wieder umgebaut wurden. Also Stadien können sehr, sehr lang halten. Und man muss ja eins sehen, die Architekten heute werden ja im Umbauen von Gebäuden immer besser. Das ist ja etwas, was wir jetzt gerade lernen, halten es für richtig, Gebäude umzubauen. Also werden wir auch besser darin, Stadien umzubauen. Also würde ich sagen, theoretisch ist aus meiner Sicht ist nicht so, dass irgendwann ein Stadion abgeschrieben ist, abgerissen werden muss. Glaube ich nicht.
Wenn man heute also quasi nochmal wieder anfängt und die Chance haben wir vielleicht zu sagen, wir bauen ein neues HSV-Fußballstadion. Was muss denn da auf jeden Fall rein, was das jetzige Volksparkstadion nicht hat?
Naja, es müsste eben mehr Funktionen integrieren. Es müsste vielleicht auch noch mehr Tempel werden, noch mehr Ausdruck der spezifischen HSV-Kultur. Aber es geht dann heute natürlich auch um so Dinge wie, kombiniert man zum Beispiel einen Drohnen, kombiniert man es mit Büros, kombiniert man es mit anderem Freizeitangeboten.
Also wenn Sie zum Beispiel Manchester United plant gerade ein neues Stadion. Das wird eine sehr, sehr typische oder sagen wir mal unique architektonische Form, nicht so eine Art verzellt. Soll das werden, so ganz bisschen Reminiszenz ans alte Olympiastadion, aber hat ein sehr eigenes Bild. Aber die denken eben sofort Stadion und einen ganzen Stadtteil mit Wohnungen, mit Hotels, mit Büros und mit diversen Freizeitangeboten. So würde man hier wahrscheinlich, wenn der HSV selbst neu bauen würde, so würde man hier wahrscheinlich auch vorgehen. Und wie gesagt, man würde sicherlich schon auch sich eine architektonische Form überlegt, die irgendwie die mit der Allianz Arena mithalten kann.
Was ja auch eigentlich der Anspruch Hamburg sein sollte, als zweitgrößte Stadt zumindest das zweitinteressanteste Stadion des Landes zu haben.
Wo ist es? Das könnte auch das Interessanteste werden. Die Allianz Arena ist ja auch schon ein paar Jahre alt.
In der Tat. Wie wäre denn so ein Zeitplan? Also wenn man jetzt heute anfängt, sich darüber Gedanken zu machen, wie lange braucht man, um so ein Stadion erst quasi zu entwerfen und dann auch zu bauen?
Also das Entwerfen ist wahrscheinlich, wenn die Fakten auf den Tisch liegen, das, was man braucht, das, was man auch planungsrechtlich machen darf, ist das Entwerfen, glaube ich, nicht so problematisch. Und der Bau ist auch innerhalb von wenigen Jahren zu machen. Ich glaube, das Problem ist immer wirklich vorher die rechtliche Situation zu klären. Das heißt, Madrid zum Beispiel, der Neubau, das hat auch nicht 20 Jahre gedauert. Aber ich kann jetzt keine genaue Jahreszahl sagen.
Und es ist natürlich super schwer. Wir haben keinen Entwurf. Wir haben noch nicht mal das genaue Aussehen des Stadions. Aber so eine grobe Summe. Was braucht man heute, um ja Ziel, das beste Stadion des Landes zu bauen? Was glauben Sie, muss man da grob veranschlagen?
Puh, das ist eine gute Frage. Also sicherlich mehrere 100 Millionen wird es kosten. Aber da müssten Sie wirklich nochmal einen Stadionexperten fragen, um das genau zu beziffern. Es hängt ja auch wirklich davon ab, ist es wirklich nur das Stadion oder sagt man baut Wohnungen dazu? Dann sitzt ihr natürlich sehr schnell bei vollkommen anderen Summen, aber dann ist es eben auch nicht mehr nur ein Stadion. Das schafft, würde man ja auch beispielsweise Wohnraum schaffen.
Also wenn wir jetzt hier nach Tottenham schauen, da hat ja das Stadion irgendwie 1,4 Milliarden Euro gekostet. Das ist natürlich schon eine Hausnummer. Oder in L.A. waren es, glaube ich, sogar 2,4 Milliarden Euro.
Also die sind teurer in den USA, Tottenham. Aber die haben wahrscheinlich dann auch diverse zusätzliche Funktionen, wie Wohnbüros und sowas mit dabei, oder?
Ja, die sind ein bisschen umfangreicher. Aber es ist auf jeden Fall klar, das ist jetzt nichts, was man aus der Portokasse bezahlt.
Ja, und das ist wahrscheinlich auch die Situation beim HSV, dass man sich das noch nicht so richtig zutraut, sozusagen auch ökonomisch so krass ins Risiko zu gehen. Aber wie gesagt, Basis ist ja erstmal, wir haben eine sehr, sehr starke Marke und wir haben Menschen, die dort gerne hingehen wollen. Und das darauf kann man aufbauen.
Ist es eigentlich auch so, dass der HSV so ein bisschen jetzt...
Angst vor der eigenen Courage. So wirkt das nicht momentan beim HSV. Angst vor der eigenen Courage. Und deswegen sozusagen die Chance ergreifen, eher sich an einen Bau dran zu hängen.
Naja, es ist ja so ein bisschen, also die beiden sind ja fast, sage ich mal, voneinander abhängig. Die Stadt will, dass der HSV einzieht. Was soll der HSV auch anderes machen? Und der HSV hängt an der Stadt, die halt jetzt diese ultimative Ansage gemacht hat.
Ist es eine Ansage? Ist man schon so weit? Oder ist es eher... Ich gerade sagte, wir bauen das Stadion sowieso.
Ja, das Stadion soll ja sowieso gebaut werden. Das ist ja unabhängig von Olympia, so der Plan.
Aber die Frage ist, wird es auch dann gebaut, wenn der HSV eigene Pläne hat? Ich meine, die sind im Dialog. Da würde ich halt einfach, ich würde einfach nochmal die Alternative durchdenken, einfach nochmal überlegen, was würde es denn heißen, wenn wir ein eigenes Stadion bauen. Wenn man am Ende zu dem Ergebnis kommt, macht keinen Sinn, dann kann man natürlich immer noch sagen, dann gehen wir den anderen Weg. Wir haben jetzt ja auch noch beispielsweise für dieses Olympiastadion noch gar keine architektonischen Entwürfe richtig gesehen. Ja, da ist man ja noch wirklich in einem Stadion.
Sie als Fan, welches Modell würden Sie denn favorisieren? Weil der HSV als Mieter ist ja auch eher wahrscheinlich für den Verein nicht gewünscht. Aber die Stadt kann dem HSV ja auch kein Stadion schenken.
Ja, klar. Also ich wäre nach wie vor für das, als Fan wäre ich für das Modell eigenes Stadion. Ich fände es unglaublich spannend, diesen Prozess sozusagen, der Club gibt sich ein Stadion des Mitte 21. Jahrhunderts mal zu durchdenken, Modelle, ein großer Architekturbüro sehen. Ich würde aber auch gerne mal wissen, was würde denn so ein Büro wie jetzt Herzog & de Meuron oder auch GMP als Hamburger Architekturunternehmen.
Die ja auch wichtige Stadien gerade in Südafrika zum Beispiel gebaut haben, ne?
Ja, auch in
Deutschland, Frankfurt und Köln sind GMP-Stadien. Wie würden sich die also das HSV-Stadion vorstellen? Ich würde das unglaublich gerne mal sehen und ich vermute, das gilt für die meisten HSV-Fans.
Drohen da die HSV-Fans so ein bisschen hinten rüber zu fallen, weil das liegt jetzt sehr stark bei der Stadt, die sich vorgenommen hat, wir wollen dieses Stadion bauen und der HSV-Fan kann fast nur zugucken.
Klar, momentan sieht es, der Weg, der sieht so ein bisschen so aus, als wenn der Fußball so ein, wie es ein Anhängsel ist, aber es ist eben keine Planung, die den Fußball, den Fußballfan an den Anfang setzt, sondern das ist eher eine praktische Lösung sozusagen. Wäre es nicht praktisch, wenn. Also die HSV-Fans, ich komme ja gar nicht zu Wort bei dem Ganzen. Es wird am Ende, wird es sicherlich ein gutes Stadion werden, aber es wird eben kein reines, für den Fußball geplantes Stadion werden.
Dazu passt ja die Aussage des Bürgermeisters, der gesagt hat, Hamburg benötigt eine große Sportstätte, die nicht nur am Wochenende für Fußballspiele genutzt wird, sondern auch dazwischen für Großevents, Musikveranstaltungen von Vereinen für Breitensport. Ist das auch gleichzeitig eine Konkurrenz, die ein Fußballstadion weniger attraktiv macht?
Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, dass in die bestehenden Fußballstadien ja durchaus andere Arten von Events integriert werden können. Aber man muss mal sagen, was ist denn das größte Event, das wir momentan haben? Das ist doch der Fußball. Also das ist the real thing sozusagen. Das ist das, wo die Leute ihr Herz dran hängen. Deswegen würde ich sagen, ein Stadion, das primär mal das macht und dann noch andere Nutzungen zusätzlich mitdenkt, das ist schon okay. Aber im Kern sollte doch der Fußball stehen. Das ist ja nicht alles gleichwertig.
Ja, das ist ja ein ganz spannender Gedanke. Da muss man es ja andersrum aufzäumen, eigentlich die Planung.
Das wäre eine andere Planung sozusagen. Aber Fakt ist, Fußball ist das Mega-Event, was die Massen, okay, vielleicht mit Popmusik zusammen am stärksten elektrisiert. Deswegen ist es legitim, eine Planung zu betreiben, die den Fußball am Anfang hat sozusagen und nicht einfach nur irgendwie mitdenkt.
Gut, es gibt auch Stadien, in denen zwischen Biathlon irgendwie präsentiert wird.
Kann man ja auch machen, aber...
Am Ende ist das nicht entscheidend. Wie wichtig sind eigentlich diese Nebennutzungen für Stadien? Ist das, sind das mehr Brosamen oder ist das richtig wichtig?
Naja, ich denke, wenn man sich, also wohin geht das in der Zukunft weiter? Da denke ich schon, dass die großen Fußballmarken, immer jetzt mal ganz große Clubs, irgendwie Manchester United tatsächlich, dass die, Fußball ist jetzt gerade ein schlechtes Beispiel, aber insgesamt ist das natürlich schon eine Marke mit einer immensen Strahlkraft und das ist doch logisch zu sagen, ausgehend von der Marke, entwickelt diese Marke vielleicht eigene Events, eigene andere Events. Ja, es ist sozusagen, ich gehe zu Manchester oder zu Real Madrid. Ja, ich gehe zu Real Madrid, um Fußball zu gucken. Ich gehe aber auch in den Tempel von Real Madrid, vielleicht aus ganz anderen Gründen. In der Planung des neuen Bernabeus, übrigens auch von GMP, gibt es was ganz Schönes, nämlich die haben, eigentlich ist es ja eine relativ abgeschlossene Struktur. Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder im Kopf haben. Nicht diese weiße, dynamische Großskulptur. Was die aber ganz schön gemacht hat, ist, die haben so eine Art Skywalk in die Fassade integriert. Dieser Skywalk ist auch außerhalb der Spielzeiten zugänglich. Das heißt, das Stadion ist auch besuchbar, wenn kein Fußball stattfindet. Dann kann man auf das Skywalk gehen und hat ein wunderbares Panorama über die ganze Stadt. Das ist natürlich der Vorteil von Bernabeu. Das ist ein Stadion in der Stadt. Nicht wie Allianz Arena zwischen zwei Autobahnen und auch nicht wie das HSV-Stadion. Wie sagten die Pauli-Fans, die differenzierten?
Das Stadion an der Müllverbrennungsanlage.
Genau, da hat Madrid hat sicherlich besser als wir.
Kann man eigentlich sagen, dass Stadien wirklich, weil Sie das gerade so ansprechen, auch richtige Sehenswürdigkeiten für eine Stadt sind und damit auch wichtig für eine Stadt?
Definitiv. Und das wird immer wichtiger werden. Das sind, ich meine, wir bauen keine Kirchen mehr. Das sind sozusagen die Kirchen der heutigen Zeit, die wir uns leisten. Das sind die Orte, wo wir Städte wiedererkennen, wo mit denen stehen sie sich auch identifizieren. Deswegen glaube ich auch, dass die zukünftigen Stadien wieder eher in Richtung Stadt gehen, wenn man dann irgendwie einen Platz findet. Also sozusagen das Stadion weit außerhalb der Stadt, eigenes Ding, aber für sich stehend. Das glaube ich gar nicht, dass das so die Zukunft ist. Ich glaube, Stadion und Stadt gehören zueinander. Da haben uns Spanien und auch auf Großbritannien ein bisschen was voraus, weil deren Stadien häufig tatsächlich in der Stadt sind. Sie können von Chelsea nach Fulham, als Fulham-Stadion können Sie zu Fuß gehen. Eine Viertelstunde oder 20 Uhr. Das ist schon toll.
Wir haben ja den Vorteil, dass die Stadt Richtung Volksparkstadion wachsen soll. mit der Science City. Insofern könnte daraus ja auch was werden.
Das, genau, das sind die Modelle, die sozusagen die Zukunft haben. Mit und um ein Stadion herum die Stadt wachsen zu lassen. Das ist super.
Herr Gutzmann, wir sind leider schon fast am Ende. Vielleicht eine letzte Frage. Stellen wir uns vor, der Bürgermeister, der jetzt auch mit den Planungen befasst ist, hat sich sagen lassen, Mensch, der Alexander Gutzmer, der kennt sich aus wie kein Zweiter für Stadien. Wenn der Sie jetzt anrief und sagt, was muss ich auf jeden Fall beachten? Was würden Sie ihm sagen?
Auf jeden Fall beachten, dass der HSV eine spezifische Marke ist. Eine spezifische Marke mit spezifischen Werten, mit einer spezifischen Geschichte, mit spezifischen Fans, mit spezifischen Erwartungen. Also den Dialog mit den Fans ganz, ganz früh suchen und sie nicht unterschätzen. Das sind auch Leute, die inzwischen ja auch eine Sensibilität für Fußballorte haben. Und ich glaube, dass dieser Dialog ganz, 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 ganz fruchtbar sein kann für alle Beteiligten.
Und ich hätte vorhin noch so rausgehört, nicht zu klein planen, oder? Also man kann auch das größte Stadion Deutschlands bauen, oder?
Absolut. Man muss sich nur vor Augen führen, was der HSV in den letzten Jahren an Emotionen mobilisiert hat als Zweitliga-Club. Also was da noch rauszuholen ist, ist, glaube ich, schon beträchtlich.
Ja, Herr Gutzmer, ich sage vielen Dank für diese spannenden Betrachtungen in Richtung ja einem neuen Volksparkstadion. Mal sehen, was draus wird. Wir bleiben in Kontakt und Sie schalten wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.